Guten Morgen. Die heutige Predigt lautet: Gott weiß alles und hat einen Plan für unser Leben. Aber bevor ich anfange, wollen wir dem Herrn beten. Herr, wir danken dir, dass wir heute Morgen hierher gefunden haben, trotz Kälte, trotz Schnee. Danke, dass du uns liebst und dass du uns segnest. Wir danken dir für die Zeit, die wir jetzt haben, und bitten dich, dass du heute etwas mit das uns gibst, das unser Leben prägt. Wir wollen uns ganz auf dich konzentrieren. Wir strecken uns nach dir aus und bitten dich, dass du uns Weisheit und Erkenntnis gibst, damit wir dein Wort verstehen und praktisch in unserem Leben umsetzen können. Wir loben dich, Herr, und preisen dich. In Jesu Namen. Amen. Ja, Gott weiß von Anfang an, was am Ende sein wird, und wirkt von der Zukunft her in die Gegenwart hinein. Ganz gleich, was wir in unserem Leben durchmachen, so schwer es auch ist, alle unsere guten und schlechten Taten oder Entscheidungen, alle Angriffe des Feindes auf unser Leben, er hat alles im Blick. Und weil er das Ende schon von Anfang an kennt, kann er unsere Rückschläge, unsere Fehler und sogar die Intrigen des Feindes in seinen Plan einbauen. Gott ist nicht verantwortlich für unsere Probleme, aber er kann es gebrauchen, um in seinem Plan auszuführen. Und ich lese uns Jesaja 46, 3 bis 7. Hört ihr Israeliten, alle, die von den Nachkommen Jakobs übrig geblieben sind, sagt der Herr, ich habe euch getragen von Urzeiten an und ich will euch auch künftig tragen, von der Geburt bis ins hohe Alter. Ich bleibe derselbe, ich habe es bisher getan und ich werde es weiterhin tun. Ich werde es euch tragen und schleppen und retten. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Meint ihr, es gibt irgendetwas, das ihr mit mir auf der Stufe stellen könnt? Da schütten sie Gold und Silber aus ihrem Beutel. Sie wiegen es ab und beauftragen den Goldschmied, dass er ihnen einen Gott daraus macht. Vor dem werfen sie sich nieder. Sie heben ihn auf ihre Schultern. Sie tragen ihn feierlich umher. Sie setzen ihn wieder auf seinen Platz. Und da steht er dann und rührt sich nicht. Vielleicht kennt ihr das hier in Deutschland nicht, aber in Spanien oder Lateinamerika, wir wissen alle, wovon der Herr hier spricht. Alle, die von... Ja. Wenn jemand um Hilfe zu ihm ruft, antwortet er nicht. Er rettet keinen aus der Not. Gott sagt, diese Götzen müssen von Menschen gemacht werden und müssen sich herumtragen lassen. Aber ich habe euch gemacht, sagt der Herr, und ich werde euch tragen. Die Götzen der Heiden können euch nicht retten, aber ich werde euch retten. Ich möchte euch eine der Gründe zeigen, warum Gott uns auch in schwierigsten Zeiten unseres Lebens tragen und retten kann, unabhängig von den Umständen. Ab Vers 9 heißt es, denk an das, was ich früher getan habe, sagt der Herr. Ich allein bin Gott und sonst keiner. Niemand ist mir gleich. Ich kündige an, was geschehen wird, lange bevor es eintrifft. Was ich mir vorgenommen habe, das tue ich auch. Wie gesagt, weil Gott den Anfang vom Ende her sieht, kann er alles, sogar das Gute und Schlechte, so in seinen Plan einbauen, dass er seine Ziele erreicht. Darum heißt es im Psalm 76, 11, dass Gott selbst den Zorn des Menschen zu seinem Lob benutzt. Und im Römer 8, 28 steht, dass Gott alle Dinge zum Guten der Menschen zusammenwirken lässt, die ihn lieben und die er nach seinem Plan berufen hat. Gott kann alles zum Guten zusammenwirken lassen, weil er weiß, was geschehen wird, bevor es geschieht. Denken wir zum Beispiel an Josef. Diese biblische Geschichte ist recht bekannt und sehr beliebt. In einem Traum sah Josef eine helle, bedeutende, einflussreiche und gesegnete Zukunft für sich. Aber auf seinem Weg dorthin konnte er nicht immer sehen, wie Gott wirkte. Er verstand nicht immer, was ihm zustieß. Doch Gott wusste alles, was passieren würde, und baute es in seinen Plan. Gott kannte schon von Anfang an die bösen Intrigen von Josefs Brüdern. Er wusste, dass sie ihn als Sklaven nach Ägypten verkaufen würden. Er wusste, dass Potiphars Frau versuchen würde, ihn zu verführen, ihn ins Gefängnis bringen würde. Gott wusste, dass der Mundschenk ihm sein Versprechen brechen und Josef fast 2 Jahre lang im Gefängnis vergessen würde. Und genau so kam es. Josefs Vater zog ihn seinen Geschwistern vor. Darüber waren sie so aufgebracht, dass sie ihn aus Neid in eine Zisterne warfen und an Ismaeliten verkauften, die ihn nach Ägypten brachten, wo er nochmals als Sklave verkauft wurde, nämlich an Potiphar. Dessen Frau hatte ein Auge auf Josef geworfen, offenbar war er ein sehr gut aussehender junger Mann. Und sie log ihren Mann an und sagte, dieser Hebräer, den du in unser Haus geholt hast, hat versucht, mich zu vergewaltigen. Potiphar wurde zornig und ließ Josef im Gefängnis werfen. Dort legte er den Mundschenk und den Bäcker des Pharao ihre Träume aus. Dem Mundschenk sagte er, du wirst deine Stellen beim Pharao zurückbehalten. Wenn es soweit ist, denk an mich. Der Mundschenk versprach es ihm zwar, vergaß es aber, und so blieb Josef eine ganze Zeit im Gefängnis. Im Blick nach vorne konnte Josef sicher nur Probleme und einen abwesenden Gott sehen. Er hat bestimmt gesagt, Gott, wo bist du? Was ist mit meinem Traum? Was ist aus dem Segen und Einfluss und all den guten Dingen geworden? Wo warst du all die Jahre? Aber wisst ihr, im Rückblick konnte Josef Gottes Güte erkennen und verstehen, dass Gottes Plan sich erfüllte. Er wurde an Potiphar verkauft. Der Mann hatte einen riesigen Anwesen und Josef wurde der Verwalter. Dort entwickelte er seine Verwalter- und organisatorischen Fähigkeiten, die er später einmal brauchen würde. Und als er im Gefängnis landete und den Mundschenk sein Versprechen vergaß, war selbst das göttlichen Timing. Denn der Pharao hatte noch nicht seine Träume gehabt. Die Hungersnot lag noch weit in die Zukunft. Als der Pharao dann Träume hatte, die er nicht verstand, sagte der Mundschenk, im Gefängnis ist ein Mann, den ich vergessen habe. Ich hatte einen Traum, den er mir auslegte. Er sagte, ich würde wieder beim Pharao arbeiten. Und genau so ist es gekommen. Dann der Pharao holte Josef aus dem Gefängnis und setzte ihn über ganz Ägypten. Josef entwickelte ein System für die Kornvorräte, durch die er später die ganze damals bekannte Welt vor dem Verhungern gerettet wurde. Im Rückblick danach sagte Josef sicher, Gott, ich hatte keine Ahnung. Wenn du das alles nicht getan hättest, hätte ich nicht überlebt. Ich wäre in der Hungersnot gestorben und du hast das Leben meiner ganzen Familie gerettet. Sie wären alle umgekommen, Gott, du hast mich gebraucht, um die ganze Erde zu retten. Josefs Traum von Bedeutung und Einfluss und guten Dingen erfüllte sich in einem Maß, das er sich nie hätte vorstellen können. Schon vor der Hungersnot, nachdem der Pharao Josef den Regenten zum Regenten über das ganze Land gemacht hatte, gab er ihm seine Tochter zur Frau. Josef heiratete die Tochter des Pharao und bekam zwei Söhne, Manasse und Ephraim. Und Manasse bedeutet vergessen. Ephraim bedeutet doppelter Wohlstand oder doppelter Fruchtbarkeit. Damit sagte Josef: Ich habe meine Söhne so genannt, Gott, weil du mich meine Probleme, Mühsal und Not hast vergessen lassen. Und Gott, du hast mich im Land meines Elends wohlhabend und doppelt fruchtbar gemacht. Und im letzten Kapitel von 1. Mose wird nochmal alles zusammengefasst. Josefs Vater, der bei ihm in Ägypten gelebt hatte, war verstorben. Und plötzlich hatten seine Brüder Angst. Sie dachten, jetzt, da unser Vater tot ist, wird er sich für alles Schlimme rächen, was wir ihm angetan haben. Und sie gingen zu Josef und sagten, und Josef sagte zu denen, hab keine Angst, und begann zu weinen. Dann fasste er alles zusammen, was geschehen war, und sagte, ihr hattet Böses mit mir vor, aber er, Gott, hat es zum Guten verwendet oder gewendet. Denn er wollte auf diese Weise viele Menschen das Leben retten. Und das war sein Plan, und so ist es auch geschehen. Gott ist Experte, wenn es darum geht, Böses in Gutes zu verwandeln. Er kann auch aus deiner Situation etwas Gutes machen, ganz gleich, wie schwierig sie ist oder wie lange sich Probleme schon hinziehen. Denken wir vielleicht auch an Hiob. Am Anfang der Geschichte erscheint der Satan vor Gott und sein einziges Ziel ist, Hiob dazu zu bringen, Gott zu verfluchen. Er sagte, Gott, wenn dies oder jenes passiert, dann wird Hiob dich verfluchen. Und Hiob verlor seinen gesamten Wohlstand, sein Haus, seine Stellung in der Gesellschaft und alle seine Kinder starben an demselben Tag bei einem schrecklichen Unglück. Als nächstes verliert Hiob seine Gesundheit und in der Bibel steht eindeutig, dass der Satan daran schuld war. Hiob 2,7 steht, der Satan schlug Hiob. Er brachte auch Hiobs Freunde gegen ihn auf. Er verlor seinen Reichtum und auch seine Gesundheit. Das alles sagt die Bibel sehr deutlich. Er saß in der Asche. Sein Leben war ruiniert. Mit einer Scherbe kratzte er sich die Gespüre auf seiner Haut. Und seine Frau war so schockiert. Sie hatte alle 10 Kinder an einem Tag verloren. Sie hatte ihr Zuhause verloren. Ihre Freunde, alles. Und der Teufel ist so gemein. Er nutzt die Verletzlichkeit und emotionale Schwäche der Menschen, von Menschen aus. So nutzte er auch Hiobs Frau aus und sprach durch sie. Hiobs Frau sagte genau das, wozu der Satan Hiob bringen wollte. Sie sagte, Hiob, bring es einfach hinter dich. Verfluche Gott und stirbt. Das war ein schlimmer Tag für Hiob. Doch wenn wir diese Geschichte in der Bibel lesen, ist uns manchmal nicht klar, dass Hiob gar nicht wusste, dass der Satan hinter allem steckte. Er konnte nicht zum Beispiel Hiob 1 aufschlagen und das nachlesen. Hiob wusste es nicht, aber wir wissen es. Und ein paar Kapitel später setzt auch die Verbitterung bei Hiob ein. Dann wirft er Gott sogar vor, ungerecht und unfair zu sein. Und gegen Ende dieses Buches taucht selbst Gott auf und rückt Hiob und seinen Freunden den Kopf zurecht. Er sagt, dass sie alle Unrecht mit ihren Aussagen und Vorwürfen gegen Gott hatten. Und dann sagt Hiob: Ich lege meine Hand auf meinen Mund, ich wusste es nicht, was ich rede. Und dann wendet Gott das Blatt vollkommen. Am Ende segnet Gott Hiob. Im letzten Kapitel erfahren wir, dass Gott Hiob doppelt so viel gab, wie er zuvor hatte. Er bekam 10 weitere Kinder, lebte noch 140 Jahre und erlebte 4 weitere Generationen seiner Familie. Als Satan Hiob angriff, wusste er nicht, dass Gott den Spieß umdrehen und Hiob doppelt so sehr segnen würde wie zuvor. Der Satan wusste nicht, dass man ein Buch über die Sache schreiben würde und ihm, indem er und seine Taktik für jede kommende Generation sichtbar bloßgestellt werden. Wenn er das gewusst hätte, hätte er Hiob vielleicht gar nicht erst angegriffen. Das Ganze war ein Eigentor. Ich wollte Hiob manipulieren, aber Hiob hat Gott nicht verflucht. Er wird doppelt gesegnet und meine Taktik wird entlarvt. Vorher konnte ich hinter den Kulissen agieren. Jetzt sitze ich in der Tinte. In Sprüche 26, 27 steht: Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und wer einen Stein wälzt, auf den rollt er zurück. Der Satan grub eine Grube für Hiob. Und wer fällt hinein? Er versuchte Hiob mit einem Stein zu überrollen. Aber der Stein überrollte ihn selbst. Gott ist Experte, wenn es darum geht, aus schlimmen Situationen etwas Gutes zu machen. Ich muss auch an die Geschichte von Esther und ihrem Verwandten Mordechai denken. Der Satan stacht einen Mann namens Haman an, den König zu einem Erlass zu überreden, dass alle Juden in seinem Reich an einem einzigen Tag getötet werden sollen. Haman hat einen besonderen Hass auf den Juden Mordechai, weil er sich nicht vor ihm niederwerfen will. Und daraufhin beginnen Esther und alle Juden zu fasten und zu beten. Und Gott wendet das Blatt. Haman wird an den Galgen hingerichtet, den er für Mordechai hatte aufstellen lassen. Und der König erlässt ein zweites Dekret, dass alle Juden gegen ihre Feinde kämpfen und sie töten dürfen. Statt den Juden werden nun alle ihre Feinde getötet. Was nach einer Katastrophe und Niederlage aussah, stellte sich als einer der größten Siege heraus. Warum? Weil Gott den Anfang vom Ende her sieht. Und Gott schickt vielleicht nicht die schlechten Dinge, aber er kann einen Weg hindurch bannen und Situationen schaffen, aus denen Gutes entstehen kann. Im Neuen Testament wurde der Apostel Paulus unter einer falschen Anklage ins Gefängnis geworfen. Er legte Widerspruch beim Kaiser ein und wurde daraufhin als Gefangener nach Rom gebracht. Es sah so aus, als wäre seine Arbeit lahmgelegt. Sein Einfluss dahin, sein Erfolg als Prediger vorbei, als wäre das alles eine Behinderung für das Evangelium. Wirklich? Ich glaube, dass niemand von uns ganz ohne blaue Flecken durch dieses Leben kommt. Ich kenne niemanden, der nicht einmal daneben tritt. Aber selbst wenn wir Fehler machen und etwas schief geht, weiß Gott das bereits im Voraus. Er ist groß genug, um es in seinen guten Plan einzubauen, wenn wir nur unser Herz auf ihn ausgerichtet halten. Und wenn Paulus das Evangelium vor Königen predigte, dann immer nur als Gefangener und in Ketten. Der Umstand, dass Paulus ein Häftling war, dass er unter einer falschen Anklage stand und beim Kaiser Widerspruch einlegen und dazu nach Rom musste, das alles überraschte Gott nicht. Offenbar hatte er es schon in den Plan für Paulus Leben eingebaut. Paulus ist immer noch in Haft. Er hat immer noch ständig einen römischen Wachposten bei sich. Aber in Apostelgeschichte 28 sagt, er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Das heißt, Paulus Arbeit in Rom trägt durchaus Früchte und er kann sogar ungehindert arbeiten. Während seiner Zeit im Hausarrest in Rom schrieb Paulus mehrere Briefe, die auch manchmal seine Gefängnisbriefe genannt werden. Einer davon ging an die Gemeinde in Philippi, die er und Silas gegründet hatten. Und ihnen, der in seiner Arbeit so treu und beständig unterstützt hatten, schreibt Paulus Folgendes. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Forderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Paulus sagte, im Gegensatz zu dem, was ihr vielleicht gehört habt, wurde das Evangelium gefördert, weil Gott durch die Ereignisse hier gehandelt hat. Und er sagte, im ganzen Prätorium, also bei der gesamten Palastwache. Die Prätorianer waren die besten Elitesoldaten von ganz Rom. Sie waren für die gesamte Stadt Rom verantwortlich und die persönliche Leibwache des Kaisers. Und Paulus sagte nun, dass diese gesamte Palastwache das Evangelium gehört hat. Philippa 4, es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Kaisershaus. Ganz gleich, wie deine jetzige Lebensphase aussieht oder vor welchen Schwierigkeiten du vielleicht stehst, er kann für die Menschen, die ihn lieben und die er nach seinem Plan berufen hat, immer noch alles zum Guten zusammenwirken lassen. Er bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Wir können noch stundenlang darüber sprechen, wie erstaunlich, wie großartig, wie gütig, wie wunderbar unser himmlischer Vater ist. Und er möchte in dein Leben gute Dinge tun. Selbst wenn du lange auf dem falschen Weg gewesen bist, wenn du nur zu ihm umkehrst, kann Gott alles verändern. Das geschieht vielleicht nicht über Nacht oder so schnell, wie du es gerne hättest. Aber Gott ist treu. Er kann deinen Weg völlig verändern. Das größte Beispiel für dieses Prinzip ist das Kreuz. Satan dachte, dass er gewinnt. Er dachte, er könnte Jesus endlich aus dem Weg schaffen. Er ahnte aber nicht, dass durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz die Rettung jedes Menschen möglich wurde. Satan wusste nicht, dass Jesus am dritten Tag von den Toten auferstehen würde. Die Bibel sagt, dass dies in ein Gott verborgenes Geheimnis war. In Korinther 2,8 steht, wenn Mächte der Finsternis dieses Geheimnis gekannt hätte, hätte sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Durch den Tod vernichtete Jesus den, der die Macht über Tod hatte, nämlich den Teufel. Und was nach einer Niederlage aussah, war in Wirklichkeit der größte, bedeutendste Sieg der Geschichte. Wenn du entmutigt bist und die Probleme schwer wie Blei auf deiner Seele lasten, dann möchte ich dir sagen, deine Situation ist Gott nicht unbekannt. Er weiß Bescheid und er liebt dich von ganzem Herzen. Und er will dir helfen. Aber das Seine, das uns mit Gott verbindet, ist, dass ihn einlädt, an unseren Umständen zu arbeiten, ist der Glaube. Setz dein Vertrauen ganz auf Gott. Selbst wenn du nicht verstehen kannst, wie es geschehen soll, kann Gott deine Situation entwirren und etwas Gutes daraus machen. Gott liebt dich und Gott segne dich. Amen.